Hallo, du, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir. Hallo, du, wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück mit dir.
Hallihallo, willkommen bei Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Unserem lustigen deutschen Uni-Podcast. Wir sind Erstkursler. Ups, also Studierende von Übersetzen und Dolmetschen und internationalen Beziehungen mit Deutsch.
In unserem tollen deutschen Podcast werden wir euch unsere Deutschfähigkeiten und unsere Kenntnisse und Erfahrungen mit euch teilen.
Aber daran nehmen auch höhere Kurse teil. Sie haben uns natürlich schon überholt. Und bringen ganz tolle Leistungen. Aber wir holen sie sicher noch nach.
Wir werden euch Dialoge, Interviews mit deutschen Dozenten, Autoren, Übersetzern und Dolmetschern, Austauschstudenten, Praktikanten und anderen Persönlichkeiten anbieten.
Wir machen Präsentationen, Witze, bringen Kulturinformationen.
Oh mein Gott!
Wir machen auch Musik. Sprechen über die deutsche Küche.
Wie lecker!
Und reden überhaupt über Gott und die Welt.
Halleluja!
Und neugierig geworden? Dann macht euch auf was gefasst. Uns helfen auch unsere Dozentinnen.
Ich, Olga Kurineva und
Christiane Limbach,
Alice Stender,
Marike Gohr.
Und los geht's, hier sind schon mal unsere ersten Radiobeiträge. Interviews, Dialoge, Präsentationen und so weiter.
Viel Spaß mit Radio Wunderbar!
Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Sendung von Radio Wunderbar. Mein Name ist Araceli und heute bin ich mit Valeria und Adrian.
Heute sind wir mit Samantha Krüger und wir werden sie interviewen, um einige interessante Sachen über sie zu erfahren und mehr über Deutschland zu lernen. Hallo Samantha, wie geht es dir?
Hallo, mir geht es sehr gut und euch?
Gut.
Sehr gut.
Sehr gut auch.
Woher kommst du?
Ich wohne in, ich komme aus Baden-Württemberg, das ist im Süden von Deutschland. Ich wohne circa so 10 Minuten zur Schweizer Grenze. Also ich brauche eine Stunde nach Zürich, eine Stunde nach Freiburg, zwei Stunden nach Straßburg und zweieinhalb, drei Stunden nach Stuttgart, um das ein bisschen so einzuordnen.
Und was studierst du?
Ich studiere International Business in Deutschland.
Ach so, interessant.
Ach so, ja, interessant.
Das heißt, ich arbeite 3 Monate und dann gehe ich wieder studieren 3 Monate und das immer im Wechsel.
Mhm. Aber interessant, wir studieren Übersetzung und Dolmetschen auf Deutsch.
Also, warum bist du nach Sevilla gekommen?
Ich hatte die Wahl von ein paar Partneruniversitäten in Spanien, aber eine in Madrid, die nicht direkt in Madrid war, und welche in Nähe von Barcelona, aber da sprechen sie kein Spanisch. Und ich wollte schon mein Spanisch verbessern und rein konnte ich glaube auch, aber das war mir zu klein. Sevilla war halt schon eine sehr gute Wahl und dann habe ich mich entschieden, Sevilla zu studieren.
Ich komme auch aus Krain. Ich meine, ich komme aus einem kleinen Dorf in Krain, aber ja, da. Ja. Und Valeria zum Beispiel kommt aus Venezuela.
Ja, genau. Ich komme aus Venezuela und ich bin seit ein paar Jahren hier, weil ich die Möglichkeit bekomme, habe hier zu studieren und ich gedacht habe, dass ich vielleicht eine bessere Zukunft hier haben könnte.
Ja, also was gefällt dir am besten an Spanien und Sevilla? Sag bitte warum.
Das ist sehr schwierig zu beschreiben, weil es einfach ein Lebensgefühl ist, das hier anders ist als in Deutschland, würde ich sagen. Das ist auch das Wetter. Ich meine, bei mir ist es auch schön. Aber hier ist es länger, warm, schön, die Menschen sind, haben eine andere Mentalität. Und das ist schon was anderes. Es ist auch schön, dass man einfach rausgehen kann und dann hier was essen, da was trinken. Und bei uns stirbt Gastronomie sozusagen aus. Es gibt immer weniger Leute, die in der Gastronomie arbeiten. Man kann nicht mehr so viele Sachen machen. Ich kann hier so viele unterschiedliche Sachen machen. Ich kann rausgehen und so viele Sachen erleben. Ich kann so viel spazieren gehen und es ist immer schön, irgendwas hier zu unternehmen.
Ja, vor allem hier im Süden Spanien, so über Sevilla, was gefällt dir am besten?
Über Sevilla? Ich habe jetzt einige Trips mal gemacht. Ich war in Cordoba, in Cadiz, in Malaga habe ich noch nicht gesehen. Ich war in Gibraltar. Ich war jetzt letzte Woche in Valencia und in Alicante. In Granada war ich auch schon. Und jede Stadt ist nicht halb so schön wie Sevilla.
fast alles Spanien. Wow.
Was machst du dann, um Sevilla besser kennenzulernen? Was machst du in deiner Freizeit? Unternimmst du viel alleine oder mit Freunden? Machst du Touren?
Ich habe am Anfang viele verschiedene Touren gemacht, so Walking-Tour durch die Stadt. Habe dann versucht, hier alle Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Was ich noch nicht gesehen habe, ist die Kathedrale von, also die Giralda habe ich noch nicht gesehen. Aber sonst auf den Cetas war ich schon, ich war im Alcazar schon. Ich habe die Parke angeschaut, Plaza de España, Flamenco Show. Also ich habe versucht, alles mitzunehmen, was geht. Versuche auch verschiedene Sachen zu essen, die es hier gibt. Verschiedene Tapas zu probieren. Ich versuche einfach alles kennenzulernen, so gut wie es geht und in verschiedenen Vierteln zu laufen. Triana kenne ich noch nicht so gut, muss ich sagen, weil ich mehr im Zentrum wohne. Ich wohne auch im Zentrum, deshalb habe ich kurze Laufwege von A nach B. Aber ich versuche einfach wirklich alles mitzunehmen, was geht.
Vermisst du dann Deutschland?
Nein.
Nein. Resultat nein.
Ich bin nur eine kurze Zeit hier in Spanien und ich genieße es richtig. Ich vermisse Deutschland gerade überhaupt nicht. Ich fühle mich hier so wohl. Und wenn ich zurück nach Deutschland gehe, bin ich auch nur 2 Monate in Deutschland und dann schickt mich mein Arbeitgeber für 3 Monate nach Mexiko. Also bin ich auch gar nicht so lange in Deutschland.
Ja. Ich liebe Deutschland. Ich freue mich vor dort zu reisen. Was ist vielen zu uns für einen Besuch?
Kommt drauf an, wo? Süden, Norden, große Städte. Was möchte man in Deutschland sehen? Städte, Land?
Ja, Städte. Vor allem Städte, ja.
Also, wenn es um Städtetrips geht, würde ich empfehlen München. Ich glaube, Hamburg ist richtig schön und Berlin theoretisch nicht Deutschland, weil es einfach viel zu multikulturell ist. Ja. Da kommt nicht so viel deutsche Kultur rüber, aber es hat auch seinen Vibe, sage ich mal. Aber ich glaube, so eine deutsche Stadt ist ein richtig schönes Hamburg und München würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Was denkst du über Köln?
Köln war ich selber noch nie. Ich habe nur ein paar Freunde, die da wohnen. Karneval ist eine große Sache in Köln.
Ja.
Das ist nicht so wie der Karneval in Cadiz. Ich war da, das ist ein kompletter Witz. Nee, also Fastnacht in Deutschland wird anders zelebriert oder Karneval, wir haben verschiedene Wörter davor. Also in Köln ist es Karneval, wenn man weiter runter in den Süden geht, ist es Fasching und dann kommt Fasnet. Das ist alles genau das Gleiche.
Ja,
ist Fasnet, heißt Fasnacht auf Hochdeutsch, bei uns ist es Dialekt Fasnet. Bei anderen Leuten ist es Fasching und dann gibt es noch Karneval.
Oh Gott.
Und was ist da typisch Essen in deiner Region?
Ich komme aus dem Schwarzwald. Das heißt, das Typische aus dem Schwarzwald ist die Schwarzwälder Kirschtorte.
Die ist?
Die Schwarzwälder Kirschtorte, die ist mit Kirschwasser, mit Kirschen, eingelegten Kirschen, ganz viel Sahne und ein bisschen Schokoboden, der auch eingelegt ist in Schnaps. Das ist sehr bekannt, das kennen auch ganz, das gibt es auch in anderen Ländern eigentlich immer. Das bekannteste ist immer die Schwarzwälder Kirschtorte, die Kuckucksuhr, die Uhr, die immer Kuckuck, Kuckuck macht. So, das ist so das Typischste, was man denkt. Und bei uns, das trägt keiner mehr, aber viele Furis glauben, dass die Schwarzwälder Wollenhüte tragen. Das sind so Hüte mit so roten Wollen auf dem Kopf. Oder schwarzen. Ja, aber zu essen, Schwarzwälder Kirschtorte und Knödel, würde ich mal sagen, Spätzle. Bei uns gibt es viel Wild, also Reh, Hase, sowas.
Das muss ich schmeckt sagen.
Na dann, vielleicht ist dieses Essen auch sehr typisch für Partys. Also hier in Sevilla ist die Feria de Sevilla sehr beliebt. Was sind die am meisten gefeierten Feiertage in Deutschland?
Ich habe das vorhin gegoogelt. Laut Google ist es Weihnachten und Silvester. Für mich ist es aber auch Karneval. Wir feiern das wirklich eine Woche komplett durch. Bei uns beginnt es am schmutzigen Donnerstag oder schmutzigen Dunstich auf Dialekt. Dann geht es weiter Freitag, dann geht es am Samstag wieder einen Umzug, am Sonntag gibt es einen Familienumzug, am Montag gibt es den großen Umzug, am Dienstag gibt es einen Umzug im anderen Ort, am Mittwoch ist Fasnachtsfeuer. Also das ist eine Woche komplett Party, man geht raus, man trifft seine Freunde, man trifft seine Familie, du triffst den Freund von deinem Vater und trinkst ein Bier mit dir. Also da sind alle unterwegs. Ich glaube, das ist wirklich so, da haben auch alle Leute immer Urlaub, um Fasnacht zu feiern. Und sonst 1. Mai ist bei uns auch noch relativ groß im Süden, würde ich sagen. Wenn man dann Richtung Norddeutschland geht oder Ostdeutschland besser gesagt, da wird der 3. Oktober gefeiert, der Tag der deutschen Einheit. Der wird in Westdeutschland nicht so sehr gefeiert, weil wir waren ja schon immer Teil von Deutschland. Ja, sonst, ich glaube, Ostern wird bei uns nicht so sehr gefeiert. Würde ich schon sagen, Weihnachten und Fasnacht bei uns im Süden. Und Oktoberfest.
Oktoberfest, ja, genau.
Fängt im September an, aber heißt Oktoberfest.
Ja. Ja, in Sevilla, ich glaube, das letzte Jahr haben wir für erstmal Oktoberfest gemacht, aber ich erinnere mich nicht gut daran. Aber sie haben es gemacht, um. Und ja, das war wirklich interessant, das war wirklich sehr interessant.
Ja.
Nun zum Schluss, letzte Frage. Denkst du, dass man Radio Wunderbar an anderen Universitäten aus Europa machen müsste?
So wie ich das verstehe, es war Radio Wunderbar für euch zum Lernen, damit ihr mehr spricht. Und das finde ich an sich richtig gut. Also ich finde es eine sehr schöne Idee. Und so kann man auf jeden Fall in Kontakt treten mit anderen Leuten und ein bisschen versuchen, seine Sprache zu verbessern, weil Sprache lernt man nicht durch Lernen und Bücher wälzen, sondern wirklich durch Reden und Practice.
Ja, genau. Ja.
Deshalb macht es schon sehr viel Sinn, dass ihr sowas habt.
Vielleicht könnte es auch auf andere Sprachen gemacht sein. Ich meine nicht nur auf Deutsch, aber vielleicht auch auf Spanisch, Englisch. Französisch, ich weiß es nicht, aber ich finde es auch eine gute Idee, wie du sagst. Ja. Gut, das war sehr interessant. Dankeschön für deine Zeit und wir hoffen, dass du eine gute Zeit und viel Spaß hast.
Vielen Dank. Ich wünsche euch auch noch sehr viel Erfolg mit eurem Podcast.
Dankeschön auch an unsere Hörer und Hörerinnen und wir sehen oder hören uns an der nächsten Sendung. Vielen Dank und tschüssi.
Tschüss.
Tschüss.
Guten Tag, wir sind Gaia und Angela und wir wollen über einen Studienstandort in Deutschland sprechen und die Stadt vorstellen. Der Studienstandort ist die Goethe-Universität Frankfurt am Main, die als größte Universität im Land Hessen umfasst 16 Fachbereiche und 4 zentrale technische Einrichtungen. Die Gesellschafts- und die Erziehungswissenschaftliche Fakultät auf dem Campus Bockenheim, die Naturwissenschaftliche auf dem Campus Riedberg, die Medizinische auf dem Campus Niederrad und die ehemalige Wirtschaft- und Sozialwissenschaftliche und die Rechtswissenschaftliche Fakultät sowie die Philosophische Fakultät auf dem Campus Westen. Außerdem gibt es zahlreiche wissenschaftliche Einrichtungen und eine Besonderheit ist das universitätseigene Museum. Die Goethe-Universität war zum Zeitpunkt ihrer Gründung im Jahre 1914 ein Unikat. Sie entstand aus der Überlegung heraus, dass an einer Hochschule Lösungen für Probleme der Gegenwart gefunden werden können. Es war für die Stadt Frankfurt und ihre Einwohner selbstverständlich, dass sie sich für eine Universitätsgründung einsetzen und auch finanziell engagierten. In Frankfurt entstand somit eine rein aus privaten Mitteln finanzierte Universität, die erste Stiftungsuniversität Deutschlands. Frankfurt galt neben Berlin als die finanziell am besten ausgestattete Hochschule Deutschlands. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Wiederaufbau der zerstörten Gebäude fand die Goethe-Universität, wie sie seit 1932 hieß, wieder ihren Platz in der deutschen Universitätslandschaft. Aus der Stiftungsuniversität wurde eine staatliche Hochschule. Stiftungen spielten nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Universität war abhängig von öffentlichen Mitteln. Für Studentenwohnheim, das Studentenwerk, verwaltet derzeit mehr als die Hälfte aller Wohnheime in Frankfurt. 17 Wohnheime bietet mehr als 1850 Zimmer für Studenten an der Goethe-Universität und 2 anderen Universitäten in Frankfurt. Die Wohnheime unterschieden sich stark in Größe und Art der angebotenen Unterkünfte, von Einzelzimmern und Appartements bis hin zu Zimmern im WG.
Jetzt sprechen wir über die Stadt Frankfurt am Main. Frankfurt am Main ist eine wichtige Stadt Deutschlands. Sie liegt im Westen Deutschlands im Süden von Hessen. Diese Stadt ist 248 Quadratkilometer groß und hat 773.078 Einwohner. Sie ist die fünftgrößte Stadt Deutschlands und die größte Stadt Hessens. Frankfurt ist eine wichtige Universitätsstadt und eine der ältesten Städte in Deutschland. Frankfurt gehört zu den Großstädten Deutschlands mit einer ausgesprochen multikulturellen Gesellschaft. Das Klima Frankfurts ist mild wegen der geschützten Beckenlage. Die Stadt liegt auf der Rhein-Main-Ebene und ist durch die ungebundenen Höhenzüge von starken Winden abgeschirmt. Deswegen gibt es in der Stadt auch geringen Luftaustausch. Frankfurt hat warme Sommer und kühlen Winter und moderate Niederschläge das ganze Jahr über. Der kälteste Monat ist Januar und im Sommer ist die Durchschnittstemperatur 25 Grad Celsius. Jetzt ein bisschen der Geschichte von Frankfurt. Seit dem Mittelalter gehört Frankfurt am Main zu den bedeutenden städtischen Zentren Deutschlands. Bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches wurden die meisten römisch-deutschen Könige in Frankfurt am Main gewählt. und seit 1562 auch zum Kaiser gekrönt. Von 1815 an war die freie Stadt Frankfurt ein souveräner Mitgliedstaat der Deutschen Bundes. Nach dem Deutschen Krieg 1866 annektierte Preußen die freie Stadt Frankfurt. Durch die rasche Industrialisierung setzte ihn Bevölkerungsschub ein. Seit 1875 zählte die Stadt über 100.000 Einwohner, seit 1928 mehr als 500.000. Als Zeichen der Verpflichtung zur europäischen Einigung nennt sich Frankfurt seit 1998 Europastadt. Frankfurt am Main, die Geburtsstadt Johann Wolfgang von Goethes, ist heute ein zentraler Verkehrsknotenpunkt, wichtigster Finanzplatz und ein bekanntes Messezentrum. Die Rhein-Main-Region besitzt nach dem Ruhrgebiet die größte Industriedichte in Deutschland. Für alle Personen sich bewegen in Frankfurt ist nicht schwierig. Der Verkehrsbetrieb bietet verschiedene Möglichkeiten. In Frankfurt kann man sich mit der S-Bahn oder der U-Bahn bewegen. Seit die beiden haben neun Strecken. Außerdem an den Stationen Hauptbahnhof Hauptwache und Konstablerwache sind die S-Bahn und U-Bahn verknüpft. Es gibt auch Stadt- und Regionalbusse und Regionalbahnen. Alle Transporte in Frankfurt sind im Verbundgebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbunds und haben die gleichen Tarife. Nur der Flughafen hat eine eigene Tarifzone. Jetzt sprechen wir über Sicherheit. Frankfurt ist eine sichere Stadt, besonders in den zentralen, unbelebten Stadtteilen. Trotzdem, wie in jeder großen Stadt, gibt es auch Bereiche, die ein bisschen weniger sicher sein können. Es ist wichtig, die Regeln und Sicherheitswarnungen kennen und aufgeben, besonders nachts.
In Frankfurt gibt es auch viel zu tun, viele Feste, viele Monumente und viele Geschäfte. Zum Beispiel das Apfelweinfestival. Auf den sommerlichen Frankfurter Rossmarkt dreht sich in dieser Zeit alles um das hessische Nationalgetränk und was man aus ihm machen kann. Zahlreiche Kältere aus der Region werden in dieser Zeit das traditionelle Stoffe aus alten Apfelsorten sowie moderne Mixgetränke und Cocktails mit Apfelwein anbieten. Gleichzeitig bieten die Veranstalter ein buntes Rahmenprogramm mit Live-Musik. Das Hostel Schlossfest, traditionell in alter Rechtschreibung verblieben, ist das größte Stadtteilfest Frankfurt und wird jedes Jahr von Mitte Juni bis Mitte Juli in Horst, dem Zentrum des Frankfurter Westens, gefeiert. Während der Festtage gibt es zahlreiche Programmpunkte für Jung und Alt, etwa die traditionelle Eröffnungsparty. Im Frankfurter Stadtgebiet sind viele Kulturdenkmale. Die alte Nikolaikirche, die alte Oper, das alte Bornheimer Rathaus, das Dalberger Haus, der Eiserne Steg, das mittelalterliche Stadttor und so weiter.
Es ist wichtig zu wissen, dass die Küche Deutschlands sehr anders von der spanischen Küche ist und deutsche Leute essen in verschiedenen Hochzeiten. Zum Beispiel in Spanien isst man am Mittag von 14 Uhr bis 16 Uhr, aber in Deutschland isst man von 12 Uhr bis 14 Uhr. Am Abend isst man in Spanien um 22 Uhr, aber in Deutschland isst man das Abendessen um 20 Uhr oder früher. In Frankfurt ist die Küche geprägt von herzhaften Gerichten, die oft Fleisch und Kartoffeln enthalten. Sehr typisch ist die grüne Soße. Die ist eine Soße aus 7 Kräutern, die mit Eiern oder Kartoffeln serviert wird. Zwei weltweit bekannte Gerichte von Frankfurt sind der Endkäse mit Musik und die Frankfurter Würste.
Gut, es ist alles. Wir glauben, dass Frankfurt eine sehr schöne Stadt, sehr interessant und nicht langweilig ist. Studieren in Frankfurt wäre sehr toll. Wir hoffen, dass unser Gespräch nützlich für euch war und dass ihr nach Frankfurt fahren wollt. Bis bald.
Hallo, ich heiße Sophia.
Und ich heiße Anna.
Und wir sprechen über die Berliner Filmfestspiele.
Die Berliner Filmfestspiele, auch bekannt als die Berlinale, sind eines der renommiertesten Filmfestivals weltweit. Jedes Jahr im Februar strömen Filmschaffende, Kritiker und Filmbegeisterte aus aller Welt in die deutsche Hauptstadt, um an diesem bedeutenden Ereignis teilzunehmen. Die Berlinale ist in drei Hauptsektionen unterteilt: den Wettbewerb, das Panorama und den Forum. Im Wettbewerb konkurrieren internationale Filme und den gehörten goldenen und silbernen Barren, die Hauptpreise des Festivals. Das Festival bietet auch eine Plattform für neue Talente und innovative Filme, die oft in den Sektionen Perspektive deutsches Kino und Berlinale Shorts zu sehen sind. Neben den Wettbewerb zeigt das Panorama eine breite Palette von Filmen und von Filmen aus verschiedenen Ländern und Genres, darunter auch viele internationale Premieren. Das Forum hingegen konzentriert sich auf experimentelle Filme und Werke abseits des Mainstreams.
Außerdem ist die Berlinale nicht nur ein Schaufenster für Filme, sondern auch ein wichtiger Treffpunkt für die Filmindustrie. Zahlreiche Filmemacher, Schauspieler und Produzenten nutzen das Festival, um ihre Werke zu präsentieren, neue Projekte zu entwickeln und Kontakte zu knüpfen. Neben den Filmvorführungen finden auch Diskussionen, Workshops und Veranstaltungen statt, die sich mit aktuellen Themen der Filmwelt befassen. Ein besonderes Highlight der Berlinale ist der rote Teppich, auf dem die Stars und Prominenten für die Premiere ihre Filme posieren. Dieses glamouröse Ereignis zieht jedes Jahr eine große Aufmerksamkeit der Medien auf sich und verleiht dem Festival einen Hauch von Hollywood-Glanz. Doch trotz des Glamours bleibt die Berlinale ein Festival, das für seine Vielfalt, Offenheit und künstlerische Qualität bekannt ist. Insgesamt ist die Berlinale ein bedeutendes kulturelles Ereignis, das die Vielfalt des internationalen Films feiert und einen wichtigen Beitrag zur globalen Filmkultur leistet. Mit seiner Mischung aus hochkarätigen Premieren, innovativen Filmen und lebendiger Atmosphäre ist die Berlinale ein Muss für Filmfans und Sprachenprofis aus aller Welt.
Ich hoffe, dass Sie etwas mehr über die Berlinale erfahren haben und dass Sie eines Tages die Gelegenheit haben werden, sie zu erleben. Tschüss!
Gib mir noch zwei, drei Wein und ich geh halt nicht mehr heim. Schon spät und noch so warm, Blätter ändern ihre Farben, Überdosis Vitamin D, mir ist so warm, dabei ist es schon spät, um den Block bevor du gehst, Wimpern, Schlag, Sonne wird zu Schnee, gib mir ein letztes Mal Sommer dieses Jahr, ich inhaliere jeden Sonnenstrahl und jedes Wort, das du jetzt sagst, nehme es auf in jede Faser in mir, für den Sommer, mit dir nicht verlieren, will den Sommer, mit dir nicht verlieren. Unser Balkon war wie Urlaub in Italien. Morgens backst du Brot und ich pflanze und paar Geranien. Sonne bricht durchs Fenster, werden davon wach. Sommerring verwäscht die Sorgen der Nacht. Leben in den Tag, jeden Tag ein neues Leben, doch ich weiß, du kannst mir kein für immer geben. Letztes Mal Sommer dieses Jahr, ich inhaliere jeden Sonnenstrahl und jedes Wort, das du jetzt sagst. Nimm es auf in jede Faser in mir, für den Sommer, ah, 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 ah. Mit dir nicht verlieren, für den Sommer, ah, ah. Blätter fallen und wir verwecken mit dem Herbst. Oktober der erste, die Stadt wird zu Dreck. Alles läuft weiter, nur du bist weg. Letztes Mal Sommer dieses Jahr, ich inhaliere jeden Sonnenstrahl und jedes Wort, das du jetzt sagst. Nimm es auf in jede Faser in mir. Für den Sommer, ah, 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 ah. Mit dir nicht verlieren.
Hallo, ich heiße Anna Correa. Heute möchte ich über Freiburg, einen Studienstandort in Deutschland, sprechen. Ich hoffe, dass ihr daran interessiert seid. Lasst uns anfangen. Freiburg liegt im Südwesten Deutschlands und ist beliebt bei Studenten aus vielen Ländern. Diese Stadt hat eine schöne Altstadt und viel Grün rundherum. Das Wetter ist oft sonnig und warm, was sehr attraktiv für Studenten ist. Die Uni Freiburg ist sehr alt. Sie wurde vor langer Zeit gegründet. Dort kann man viele verschiedene Fächer studieren, egal ob Technik, Sprachen oder Medizin. Die Uni Freiburg bietet eine gute Ausbildung. Neben dem Studium gibt es in Freiburg auch viel zu erleben. Es gibt viele Veranstaltungen, zum Beispiel Theater oder Konzerte. Und die Natur ist nicht weit weg. Der Schwarzwald ist ganz nah und ideal zum Wandern und Fahrradfahren. Das Leben in Freiburg kann etwas teurer sein als in anderen Städten, aber es lohnt sich. Die Bildung ist gut und das Leben dort ist schön. Mit den Bussen und Bahnen kommt man überall schnell hin und mit dem Fahrrad ist es umweltfreundlich und praktisch. Freiburg ist also ein toller Ort zum Studieren und Leben. Wenn die Bildung, Kultur und Lebensqualität dir wichtig ist, Freiburg ist der perfekte Studienstandort für dich.
Hallo Radio Wunderbar, ich bin Hanka Burschkowska und ich bin Dozentin für Deutsch am Institut für Angewandte Linguistik der Adam Mickiewicz Universität Poznań in Polen. Mit eurer Universität in Sevilla haben wir eine Erasmus-Kooperation. Deshalb nehmen wir, ich und meine Studierenden, an eurem Podcast-Projekt teil. Und wir schicken euch einige Interviews, die ihr verdolmetschen könnt. Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit. Meine Studierenden haben auch wirklich viel Spaß gehabt beim Aufnehmen der Interviews mit ihren Dozentinnen und Dozenten. Wir wünschen euch auch viel Spaß beim Hören und beim Dolmetschen und grüßen euch herzlich aus Poznań. Tschüss! Oder auf Polnisch, cześć!
Drei Kerknorren.
Buenos días, señor Knorr. Somos de la Radio de Estudiantes y nos gustaría hacer algunas preguntas sobre su profesión como lector del Servicio de Intercambio Académico Alemán, el DAAD. ¿Está usted de acuerdo? Sí, por supuesto. Estupendo. Entonces empecemos. Nosotros estudiamos alemán e inglés. ¿Por qué piensa que es importante aprender alemán?
Ich weiß nicht, ob ich dazu was sagen kann, warum man es sollte. Ich würde auf jeden Fall sagen,
pues, wenn man es möchte, no sé si debo expresar mi opinión sobre ello, pero sí puedo deciros que si os gusta, deberíais hacerlo. Pero está claro que hace falta algún tipo de motivación, y esa no debería ser económica. Podría ser que tengáis algún amigo o conocido en Alemania, o en Austria, o en Suiza, u otras regiones. No obstante, yo no soy objetivo, ya que soy profesor de alemán, y me gusta mucho la lengua alemana. Tiene mucho que ofrecer y además Alemania es un país vecino de Polonia y creo que es una buena idea aprender el idioma del vecino. Por supuesto, también se podría aprender español, pero desde Polonia, Alemania queda más cerca que España y viceversa también me encantaría si más alemanes aprendieran polaco. Sí, cierto. ¿Y entonces cómo se aprende un idioma lo más rápido y lo mejor posible? ¿Qué consejos da a sus estudiantes?
Am besten und am schnellsten. Das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Sache. Es gibt ja diese Theorie von Lerntypen. Ob mir diese Theorie gefällt, weiß ich nicht. Aber man
lo más rápido, lo mejor posible, a mi parecer, es una cuestión muy individual. Existe una teoría sobre diferentes tipos de aprendizaje. No sé si me convence, pero sí es cierto que existen preferencias individuales. Yo personalmente aprendo mucho escuchando. Me gusta mucho escuchar podcasts y me intento fijar en la pronunciación y la gramática y en reconocer nuevas palabras. Pero hay personas a las que no le funciona este método demasiado bien. Hay que saber qué tipo de aprendizaje uno prefiere. A mí personalmente me ayuda ir a clase y tener un profesor. Está claro que se puede aprender mucho de forma autónoma, aunque a veces es mejor tener un instructor que sigue cierto orden en el aprendizaje, lo cual puede dar muy buenos resultados. Creo que es importante estudiar cada día. No es suficiente con ir solo a clase de la universidad y no tocar los apuntes fuera del aula. Eso no basta, y mucho menos si uno quiere ser lingüista, porque en ese caso uno tiene que dominar mejor el idioma que cualquier otra persona. Y respecto a cómo aprender un idioma lo más rápido, creo que también es una cuestión individual. Algunas personas son capaces de aprender más rápido que otras y no pasa nada. Ya sabemos que es profesor. ¿Podría contarnos algo sobre sus experiencias como traductor e intérprete?
Ich habe schon als Übersetzer und Dolmetscher gearbeitet, das ist aber von den ganzen
sí, es cierto que también he trabajado como traductor e intérprete, pero eso solo es una pequeña parte de todo lo que he hecho hasta ahora. Es decir, no he practicado mucho como traductor o intérprete profesional. Como he mencionado antes, también hablo estonio, algo que no habla mucha gente. Por ello me contratan para algún trabajo que otro. En un caso eran textos literarios cortos que en el marco de un proyecto de estudiantes hemos traducido desde distintos idiomas al alemán. Hemos traducido desde el sueco, noruego, polaco, ruso, estonio, lituano y finlandés al alemán. Yo era el encargado del grupo estonio. Como ya he dicho, era un texto literario, pero también he traducido otros tipos de texto, y no solo en dirección directa, sino también inversa. En una ocasión incluso he interpretado para un hermanamiento entre la ciudad alemana Greifswald y la ciudad estonia Tartu. En este caso hubo un intercambio entre educadoras y educadores infantiles. Recibimos un grupo de Polonia y otro de Estonia en Greifswald que iban con sus intérpretes. Una traductora realizó la interpretación entre polaco y alemán y yo mismo hice la interpretación entre alemán y estonio. Fue una experiencia muy intensa dado que no tenía ninguna formación previa como intérprete sino solo tenía conocimientos lingüísticos. No obstante, me gustó mucho poder interpretar en estos momentos. Ahora, con el paso del tiempo, he adquirido algunos contactos de manera que ahora trabajo esporádicamente para una agencia de traducción en Berlín, que sobre todo se dedica a la producción de subtítulos para películas. Las películas que se pueden ver en estonio en la mayoría de los casos son traducidos del inglés. También hace falta una persona que revisa la traducción y garantiza que las dos versiones sean equivalentes. Esa era una tarea que yo realicé varias veces, pero en factura ponía asesoramiento lingüístico. Así lo llamaron seguramente para razones económicas. Pues entonces recomendaría la labor de traducción e interpretación siempre como algo adicional a otro trabajo. Sí, para mí es un trabajo adicional, dado que no tengo ninguna formación profesional y solo lo hago esporádicamente porque me gusta. Pero nunca diría que soy un traductor o un intérprete profesional porque hay personas que lo han estudiado y tienen una formación universitaria. Y a los profesionales hay que pagarles bien.
Dann sprechen wir vielleicht kurz über die Herausforderungen in diesem Bereich.
Pues, hablemos de los desafíos en este ámbito. ¿Cuáles son los mayores retos a los que se tienen que enfrentar los jóvenes traductores e intérpretes hoy en día? ¿Hay algunos o es todo maravilloso? ¿Maravilloso? Pues, creo que hay muchos sectores donde no todo es maravilloso. En primer lugar, está avanzando la inteligencia artificial, la tecnologización y la digitalización. Creo que no hay que preguntarse si o no trabajar con la inteligencia artificial, sino cómo trabajar con ella. La profesión está cambiando sin duda. El problema es que nadie sabe hacia dónde va. Por lo tanto, no puedo dar ningún consejo. Me parece necesario avisarles a los estudiantes de traducción e interpretación que la profesión está cambiando y que no se puede predecir qué competencias necesitamos dentro de 30 años. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, por lo menos en Alemania estamos viviendo un aumento de trabajo autónomo relacionado con la lingüística. Es decir, es más difícil conseguir un contrato laboral y muchas veces la única opción es trabajar como autónomo y expedir facturas. Y dependiendo de la combinación lingüística, las tarifas y cuánto te pagan realmente, puede ser muy difícil vivir de ello. Como autónomo tienes que pagar la seguridad social y otras cosas por tu cuenta. Esto no pasa solo en el ámbito de la traducción, sino también en otros como por ejemplo el periodismo, la enseñanza de idiomas, como por ejemplo la de alemán como lengua extranjera. Esa es la realidad de muchas personas en Alemania. A mi parecer, estos dos son actualmente los dos mayores retos. Entonces tenemos que mantenernos flexibles, ¿verdad? Por supuesto. Y eso además es así para todas las profesiones. Ok, hemos llegado al final de nuestra entrevista. Le formulamos todas las preguntas que habíamos preparado para hoy. Le agradecemos mucho esta entrevista. Ha sido muy, muy interesante. Realmente hemos aprendido mucho. Sí. Exacto. Muchas gracias y le deseamos todo lo mejor para su trabajo. Estupendo, mil gracias.
Guten Tag, Frau Professor Bad Stübner-Kitzig.
Bueno, buenas tardes, señora profesora Bad Stübner-Kitzig. Somos estudiantes de lingüística aplicada. Estamos en segundo curso del máster especializado en traducción y comunicación empresarial. Y nos gustaría hacerle unas preguntas sobre su trayectoria profesional y su labor universitaria en relación con las salidas profesionales de los licenciados en lingüística aplicada. ¿Está de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo.
Bien.
Ok, entonces, ¿dónde estudió y qué carrera hizo?
Estudié en Jena, en la Universidad Friedrich Schiller, hace muchos, muchos años, e hice una carrera un tanto atípica. Me especialicé en filología clásica y en germanística, así como en historia del arte.
Vale, ¿cuánto tiempo lleva viviendo en Polonia y por qué decidió cursar una carrera universitaria en la Universidad Adam Mickiewicz de Potsdam?
Vivo en Polonia desde hace más de 30 años. Trabajé en la Universidad de Gdansk durante 20 años.
Sí, se podría decir que la escuela universitaria en la que trabajaba entonces, el Collegium Szalenia Nauczycieli Dziewczynkowych, cerró. Entonces yo buscaba un nuevo trabajo y tuve una oferta en Poznan, que acepté encantada. Así que llevo más de 10 años trabajando en Poznan.
Vale. ¿Cómo fue su experiencia como alemana en Polonia con el polaco como lengua extranjera?
¿Le resultó difícil aprender polaco? ¿Y qué métodos utilizó para hacerlo?
Bueno, cuando llegué a Polonia por motivos personales, me casé y no sabía nada de polaco. Sabía 10 palabras. Y entonces aprendí polaco bastante rápido. Y yo diría hoy, por inmersión. Eso significa que hablaba con la gente, veía la televisión, leía los periódicos y... Sucedió. Sí, no diría que muy rápido, pero sí relativamente rápido. Así que después de 2 años y medio, más o menos, tuve la impresión de que podía comunicarme con total normalidad. Realmente creo que es rápido. Sí, 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 por supuesto. Eso también lo veo. Sí, sí, claro. Pero eso es un poco diferente, porque claro, yo no he asistido a un curso en ese sentido, sino que he aprendido a través de la comunicación diaria, por así decirlo. Y por supuesto, sigo aprendiendo, incluso hoy en día, pero ya no tengo ninguna ambición. Así que diría que si no entiendo algo, no es tan terrible. Vale, sí, si digo algo mal, cometo un error, tampoco es tan terrible. Ah, está bien, vale. ¿Qué asignaturas imparte en nuestra facultad y en qué departamento investiga? Bueno, mi área es la didáctica cultural y la didáctica de los medios de comunicación. Son 2 áreas que me interesan especialmente. Por supuesto, eso está también relacionado con mi carrera. Es decir, lo cultural e histórico y cultural, el contexto cultural e histórico y cultural de los países de habla alemana. Y me interesa especialmente el cine, pero también otros medios de comunicación y lo que se puede hacer con las películas, incluida la traducción cinematográfica, por supuesto. Esto es lo que me interesa personalmente. Pero tengo que decir, por supuesto, que no lo estudié con ese objetivo. Vale, entonces le interesa la didáctica de la cultura y los medios de comunicación. De hecho, dirige un departamento en este área. Pero también se ha dedicado a la traducción audiovisual. ¿Podría hablarnos un poco acerca de este tipo de traducción? Sí, en primer lugar diría que es una pena que haya tan pocos recursos sobre ello aquí en la facultad. Antes era un seminario propiamente dicho. Ahora se ha convertido en una asignatura optativa obligatoria. Porque creo que es un área muy importante y también un área con mucho potencial de desarrollo. Y también es muy importante para Polonia, porque, por supuesto, se compran y se exhiben muchas producciones cinematográficas extranjeras y porque hay que traducirlas todo el tiempo. Esto no solo se aplica a los largometrajes, sino también a los documentales, a los reportajes, a los juegos de ordenador, etcétera, etcétera. Ese es todo el campo que abarca. Y eso también es para gente culta, ¿no? Traducción audiovisual. Personas ciegas. ¿Qué? Personas ciegas. Sí, sí, sí. Lo siento, no lo he entendido. Eso es para personas ciegas. Ah, sí, sí, sí. Por supuesto. Entendible. Perdón, sí, sí. Por supuesto. Eso forma parte de ello. Es el campo de la traducción intralingüística. Creo que tiene un futuro muy prometedor, sobre todo en Polonia. Por lo que sé, se está desarrollando principalmente en la Universidad de Varsovia. Entonces, estos serían los subtítulos para las personas con discapacidad auditiva y la descripción de audio para las personas ciegas o que no ven, es decir, que tienen una discapacidad visual. Vale, entonces, ¿cuál es la demanda y cuáles son las oportunidades profesionales para los futuros traductores en este campo? ¿Y qué habilidades se necesitan? Siendo sincera, no soy muy buena visualizando la demanda, pero creo que la demanda está siempre ahí. Siempre hay gente que lo necesita, sobre todo en la pareja inglés-polaco, claro, porque la mayoría de la oferta mediática es en inglés. Hay nombres famosos que luego se ponen de moda. Por ejemplo, Bartosz Wieczwieta, que se hizo famoso gracias a las películas de animación
y al doblaje de películas de animación al polaco. En cuanto a las habilidades necesarias, yo diría que hay que ser bastante flexible. También se necesitan conocimientos técnicos, sí. Diferentes programas de traducción, de subtitulación, etc. Y también hay que dominar muy bien el polaco y saber adaptarse a la lengua meta. Porque creo que la traducción al polaco es la principal dirección de traducción para las personas que trabajan en la traducción audiovisual. Vale, y volvamos a su trabajo como investigadora y profesora universitaria. ¿Está satisfecha con su trabajo? ¿Volverías a elegir esta trayectoria profesional? ¿O se imagina que podría hacer algo completamente distinto profesionalmente? Bueno, después de tantos años de trabajo, tengo que decir que estoy tan satisfecha. Todo ha ido bastante bien. El trabajo como profesora universitaria tiene muchas ventajas, pero también tiene desventajas, eso seguro. En cuanto a las ventajas, diría que puedes casi siempre o muy a menudo ocuparte de cosas que te interesan. Puedes, hasta cierto punto, al menos decidir lo que quieres hacer, con qué intensidad quieres hacer las cosas y demás. Ah, y tienes una gestión del tiempo relativamente flexible. En cualquier caso, una de las desventajas es que a menudo hay mucha presión de diferentes direcciones. Presión para publicar, presión por las conferencias, presión por las calificaciones. Así que, además de la enseñanza, que es como nos perciben, tenemos al menos otros 10 campos en los que tenemos que estar activos. Y si la gestión flexible del tiempo es una ventaja, también puede ser una desventaja, porque es difícil trazar una línea divisoria entre el trabajo y lo que no es trabajo. ¿Y viaja a menudo a diferentes conferencias? Sí, participo en conferencias en Polonia, pero también en otros países. Y, por supuesto, doy conferencias. Sí, una media de 2 a 4 veces al año. Sí.
Bien.
Sí.
¿Cree que el alemán es un idioma con futuro? ¿Sigue mereciendo la pena aprender alemán como lengua extranjera cuando en todas partes se prefiere el inglés y el alemán adopta cada vez más palabras inglesas? Y si es así, ¿cuáles son las razones? Sí, bueno, creo que todas las lenguas tienen futuro y por supuesto que el alemán también lo tiene. Sin embargo, creo que tenemos que alejarnos de un enfoque tan pragmático del alemán o de otras lenguas. Y cuando la gente dice que el alemán es útil, que puedo ganar más dinero con el alemán, que puedo encontrar mejor trabajo con el alemán, eso no lo es todo. Porque, por supuesto, yo digo que detrás de la lengua alemana hay todo un mundo que se puede descubrir. Detrás de cada lengua, o de muchos mundos, incluso se podría decir. Y así que si aplicas criterios que no sean completamente pragmáticos, entonces merece la pena aprender todas las lenguas. Sí, yo también tengo una visión un tanto crítica del inglés, porque el inglés se aprende, por así decirlo. No es realmente inglés, es una especie de inglés esperanto. Sí, inglés como lengua franca. Y esto también es, sí, ¿cómo decirlo? El conocimiento del inglés o la competencia en inglés no es tan importante como uno podría pensar. Sí. De acuerdo. ¿Cómo ve el futuro de los programas lingüísticos y de la enseñanza de lenguas extranjeras, tanto con fines didácticos como de traducción, en el contexto del rápido desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Seguiría aconsejando a los candidatos que estudiaran lenguas extranjeras hoy en día? Sí, por supuesto que lo aconsejaría. Pero, por supuesto, también creo que el enfoque está cambiando, especialmente con el desarrollo de la inteligencia artificial. Probablemente más rápido en el campo de la traductología que en el de la glotodidáctica. Porque la glotodidáctica, por ejemplo, implica muchas otras cosas, como sí, una cierta cantidad de empatía, asesoramiento, habilidades psicológicas, etcétera, etcétera. Pero para el campo de la traductología, yo diría que la inteligencia artificial no es una solución para todo, sino que siempre sigue necesitando el ojo humano, las habilidades humanas para verificar, para comprobar, para corregir y ser capaz de evaluarlo del todo. Pero, por supuesto, la inteligencia artificial puede acelerar mucho y para ciertos tipos de texto creo que el uso de herramientas de traducción es lógico, normal, una buena solución. Sí, pero no para otros. Sí. Vale, pues muchas gracias por esta interesante entrevista y le deseamos que siga cosechando éxitos y satisfacciones en su trayectoria universitaria. Muchas gracias.
So, das war für heute.
Oh, mein Gott!
Hat es euch gefallen? Dann kommt und hört uns jeden letzten Donnerstag des Monats bei Radio La Vida, Radio Wunderbar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. ¿Os ha gustado? Entonces, escuchadnos cada último jueves del mes en Radio La Vida, Radio Wunderbar. Adiós. Tschüss.
Ich kenne nicht deinen Namen, ich weiß nicht, wer du bist, doch ich weiß, dass seit ich dir begegne, das Leben schöner ist. Ich kenne dein Woher nicht, ich weiß nicht dein Wohin, doch ich weiß, dass seit du mir begegnest, ich guter Laune bin und ich sage Hallo, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir, ich sage Hallo. Wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück mit dir. Hallo, salut, ciao bella. Habibi, wie geht es dir? Merhaba, mi amigo. Komm, ich teile mein Glück mit dir. Mag sein, du bist geboren in einem fernen Land, sprichst eine fremde Sprache, trägst ein seltsames Gewand. Doch ich schenk dir mein Vertrauen und ich reich dir meine Hand. Denn im Herz, das froh sich öffnet, ist aller Menschen Heimatland. Und ich sage Hallo, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir. Ich sage Hallo, wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück mit dir. Und mit dir und mit euch allen. Bravo!